Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Erzabt Corbinian Birnbacher steht seit 2013 dem Benediktinerstift St. Peter in Salzburg vor. Es ist das älteste ständig bewohnte Kloster im deutschsprachigen Raum mit einer gut 1300-jährigen Geschichte. Zudem ist der Erzabt seit Anfang 2020 Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz, in der alle heimischen Frauen- und Männerorden zusammengeschlossen sind. Im Podcast erzählt mir der Erzabt sehr persönlich darüber, wie das so ist, im Kloster zu leben, wie die Mönche mit Corona umgehen, aber er nimmt etwa auch zur Missbrauchsproblematik in der Kirche Stellung und er denkt darüber nach, warum immer weniger junge Menschen den Weg in eine Ordensgemeinschaft finden. Und der Erzabt verrät auch noch, warum er sich ausgerechnet den Ordensnamen Corbinian ausgesucht hat. Also, hören Sie sich das an. Erzabt Corbinian Birnbacher, herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen zu Gast sein darf. Hier, das ist die Erzabtei St. Peter in Salzburg. Aber wo genau, wo sind wir denn hier?
Ja, das sind meine Amtsräume, man nennt das Prälatur. Das sind Repräsentationsräume, die, ja, jetzt würde ich mal sagen, sehr aufwendig eigentlich gestaltet sind, kommen natürlich aus einer anderen Zeit. Sie sind gut 300 Jahre alt, sind mit viel, ja, hauptsächlich barocker Kunst gefüllt. Und so merkwürdig das jetzt klingen mag, ich habe leider keine andere Möglichkeit, außer in diesen sehr, sehr schönen Räumen eben arbeiten zu dürfen und leben zu können.
Wenn Sie jetzt sagen, die Räume sind so um die 300 Jahre alt, dann fehlen ja noch 1000 Jahre bis zum Ursprung dieses Klosters hier. Findet man diesen Ursprung noch irgendwo?
Ja, 1300 Jahre Gesamtalter des Klosters, das ist natürlich kein Verdienst. Natürlich ist auch im Laufe dieser Jahrhunderte sehr viel immer verändert worden, aber der Ort ist doch dasselbe geblieben. Wenn wir nicht weit weg von hier in das sogenannte Juniorat gehen, das ist unmittelbar an das Seitenschiff der Kirche angebaut, dann werden wir dort die älteste, ja, in Salzburg noch stehende Mauer finden. Sie stammt tatsächlich noch aus der Lebenszeit des heiligen Rupert, das ist der Gründer unseres Klosters und der erste Bischof in Salzburg.
Ich habe ein bisschen in Ihrer Biografie geblättert und meinen Schummelzettel entsprechend vorbereitet. Sie sind 1967 in Bayern geboren und dann eigentlich mit 20 Jahren schon muss man sagen, weil heute ja sehr viele Männer und Frauen erst viel später in einen Orden eintreten, schon mit 20 Jahren hier in St. Peter eingetreten. Warum denn schon so früh aus heutiger Sicht und warum ausgerechnet hier?
Ja, ich sage gerne oder formuliere das gerne so, das ist mir so passiert. Ich bin eigentlich in der festen Absicht, nicht ins Kloster einzutreten, hierher gekommen. Fasziniert und interessiert hat mich auf einer Ebene, sagen wir mal, des historischen Interesses, das Stift St. Peter schon immer, das ist natürlich meine Heimatgeschichte. Bayern, das klingt jetzt so, als wäre das sehr weit weg, aber es ist im Grunde genommen nur gut 45 Minuten mit dem Fahrrad von hier entfernt, bin ich auf einem kleinen Dorf namens Anger aufgewachsen. Und meine Heimat, das ist, wenn ich es genau betrachte, ein Stück Beute-Bayern. Nach dem Wiener Kongress wurde der sogenannte Ruperti-Winkel, das ist eben die ehemalige Kornkammer des Fürsterzbistums Salzburg, also das meint jetzt also das Territorium, nicht die geistliche Diözese, sondern eben auch die Landeshoheit. Der Ruperti-Winkel wurde damals aus angeblich militärischen Gründen eben abgetrennt und die Saalach und die Salzach waren die Grenzflüsse. Und das war eigentlich nicht so weit weg. Ja. Es ist natürlich 1987, als ich eingetreten bin, gab es natürlich noch nicht Österreich als Teil der Europäischen Union, sondern es war noch ein Land außerhalb der Europäischen Union, sicherlich schon auf dem Weg dorthin. Aber das war damals eine Grenze, die zwar ganz problemlos mit dem Fahrrad überschritten werden konnte, aber es trennte die beiden Länder in Anführungszeichen doch noch auch eine große mentalitätsmäßige Unterschiedlichkeit. Auch wenn der Volksstamm oder die Menschen sehr ähnlich strukturiert sind von ihrem Verhalten, von ihrer Kultur, das war mehr als 1000 Jahre ein kultureller Raum, eine Einheit und ist eben dann, jetzt sage ich mal 1816, eher künstlich getrennt worden und später dann mit dem Eintritt der Republik Österreich in die Europäische Union wieder vereint worden. Und es gibt heute sehr viele Menschen in dieser Grenzregion, die entweder auf der einen Seite wohnen und auf der anderen Seite eben arbeiten. Und so gibt es den berühmten kleinen Grenzverkehr hier schon seit einigen Jahrzehnten jetzt.
Aber hat sich Ihrer Meinung nach, Ihrer Erfahrung nach an der Mentalität durch die EU da schon einiges noch gewandelt in die eine oder andere Richtung?
Ich habe damals in den 80er Jahren Salzburg noch sehr österreichisch empfunden. Das scheint mir zunehmend etwas verloren zu gehen. Allein vom sprachlichen Timbre hört man jetzt also sehr oft hier auch das bayerische A, das etwas dunkler ist. Und unsere Kultur verändert sich natürlich insgesamt ziemlich rasant. Das hängt also nicht mehr mit unseren politischen Zusammenhängen eben zusammen, sondern es ist heute eher die Kommunikation auf den unterschiedlichsten Niveaus und den unterschiedlichsten Kommunikationsmitteln, die sehr schnell eben eine Art Einheitssprache, jetzt allein einmal von der Phonetik her, eben hervorgebracht hat. Ich kann oder könnte oft jetzt schon den Unterschied zwischen den Ruperti-Winklern und meinetwegen also den Flachgauern fast nicht mehr unterscheiden. Das wächst noch mehr zusammen, als das, glaube ich, jemals zuvor war.
Jetzt sind Sie schon so lange hier in St. Peter in Salzburg. Was sind Sie denn selbst eigentlich inzwischen? Immer noch der Ruperti-Winkler oder wie fühlen Sie sich?
Ich habe mich seit jeher als Altsalzburger betrachtet, einfach auch, um hier vielleicht unangenehmen Fragen auszuweichen. Ich war in der merkwürdigen Situation, dass in meinem Kloster, in meinem Konvent, ich zwar derjenige war, der seinen Heimatort am nächsten zum Stift hatte, aber trotzdem ein Ausländer war. Also das hat sich heute geändert, weil wir wieder auch einen Stadtsalzburger in unseren Reihen haben, oder sagen wir eher vom Stadtrand. Der ist jetzt formal etwas näher als ich. Aber ich würde mal sagen, es hat sich für mich dadurch eigentlich gar nichts geändert. Ich lebe gerne in dieser Stadt und ich betrachte diese Stadt auch nicht als einen Ort, der wie eine Art Festung sich gegen alles, was darüber hinausgeht, abgrenzt, sondern als eine sehr offene, weltoffene Stadt. Und deswegen gibt es für mich da eigentlich keine Grenzen. Also ich denke auch, dass wenn man jetzt die rein verkehrsmäßige Anbindung an Freilassing beispielsweise, also unsere nächstliegende benachbarte Stadt in Bayern, das kann man fast also mit dem Obus, aber halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr, sehr leicht erreichen.
Gehen wir nochmal zurück in die 80er Jahre. Ich stelle mir das so vor, Sie kommen also da aus Bayern, so vom Norden halt herunter nach Salzburg und kommen dann in die Innenstadt herein. Warum sind Sie nicht bei den Franziskanern abgebogen, sondern bei den Benediktinern ins Kloster eingetreten?
Ja,
oder in ein anderes Kloster?
Ja, da muss man dann letztlich den lieben Gott fragen, warum er das so irgendwo gelenkt hat. Ich muss also da zurückgehen, genau ins Jahr 1982. Damals hat unser Kloster ein großes Jubiläum gefeiert. Es gab eine Landesausstellung und die hat mich einfach als heimatgeschichtlich interessierten Jugendlichen sehr interessiert. Ich bin immer mit dem Rad herübergefahren. Das war eine fantastische Ausstellung. Ich glaube, die habe ich 5-mal angeschaut. Meine Eltern glaubten, ich hätte vermutlich eine geheime Freundin in Salzburg und konnten sich gar nicht vorstellen, dass sich jemand einfach für die Geschichte und für die Kunst so interessiert hat. Für mich war bei dieser damaligen Ausstellung das Faszinierende, dass das eigentlich ein großer Mikrokosmos war. Ja? Also in diesem Kloster gab es alles oder wurde in diesen letzten Jahrhunderten eben alles irgendwo mal abgeklopft. Also da gibt es Naturwissenschaftler, da gab es eine Bibliothek, da gab es also politische interessante Verbindungen. Das war für mich ein Faszinosum und ich habe auch in der Schule im Leistungskurs Geschichte habe ich eben dann ein Thema gewählt, das den Wandel vom geistlichen zum weltlichen Fürstentum am Beispiel Salzburgs eben thematisiert hat und ich habe damals einfach hier im Archiv und in der Bibliothek arbeiten dürfen und das war für mich natürlich vom Dorf kommend eine Faszination, die vielen Tausende von alten Büchern, die Gelehrsamkeit, aber natürlich auch die Schönheit des Ortes, all das hat irgendwie zusammengespielt. Und ich war eigentlich wild entschlossen, etwas ganz anderes in meinem Leben zu machen. Ich wollte eigentlich gerne Architekt werden. Aber irgendwo war so im Hintergrund, ich müsste das zumindest noch einmal probeweise ausprobieren, um mir dann auch bewusst sagen zu können, das ist nichts für dich. Und es ist dann genau umgekehrt gekommen. Also ich habe da irgendwo hineingetappt und bin irgendwo bicken geblieben. Und ja, so, man muss ja auch bedenken, damals, das war alles noch vor dem Fall der Mauer. Ich hätte damals natürlich ziemlich viel Zeit bei der Deutschen Bundeswehr oder eben im Zivildienst verbringen müssen. Und ich wollte das einfach deswegen klären im Vorfeld, damit ich nicht nachher, weil ich mir auch meines Weges gar nicht so sicher war, dass ich nachher nicht vielleicht dann mit 23 Jahren noch einmal den Zivildienst also dann nachreichen muss und dann fange ich überhaupt erst einmal mit 25 Jahren an. Ich war mir nie sicher meines Weges, also das klingt in der Retrospektive so toll oder so klar entschlossen. Ich habe das mit 20 einfach nur ausprobiert, das war eigentlich nicht die feste Absicht, da gleich bleiben zu wollen. Aber es hat mich was gehalten und heute kann ich schon auch sagen, mich hat vor allem sehr beeindruckt, wie die alten oder älteren Mitbrüder behandelt worden sind. Das war für mich ganz persönlich sehr berührend. Ich habe dort in meinem Umfeld einen Menschen, also ganz konkret meinen Heimatpfarrer, der durchaus ein großes Vorbild für mich war, der ist mit Mitte 60 Jahren krebskrank geworden und der hat mir damals also dann gesagt, jetzt habe ich mein ganzes Leben der Kirche gewidmet und jetzt am Ende, wo ich eigentlich nicht mehr kann, wo ich krank bin, jetzt habe ich eigentlich niemanden. Und der hat mir gesagt, also wenn du wirklich zur Kirche, er wusste, dass ich hier im Kloster war, dass mich das also fasziniert hat, hat er gesagt, du machst es auf jeden Fall richtig, wenn du in eine Gemeinschaft gehst. Da bist du am Ende deiner Tage eben auch gut aufgehoben. Das war vielleicht so eines dieser rationalen Argumente, warum ich dann doch so früh eigentlich diese Entscheidung getroffen habe.
Sie haben vorhin gesagt, das war dann einmal eine Probezeit. Mhm. Sind Sie immer noch in der Probezeit oder wie lange hat die Probezeit gedauert? Kommt irgendwann der Punkt, wo man sich sagt, so, heute bin ich noch in der Probezeit, ab morgen bin ich mir sicher, ist es ein schleichender Prozess? Wo stehen Sie da gerade?
Also ich glaube, das Leben in einem Kloster ist eine ständige Herausforderung. Man kommt nie an. Man macht auch jetzt nicht eine Karriere in dem Sinn. Also jetzt habe ich mich hochgehandelt bis zur Position des Erzabtes. So habe ich das nie verstanden. Und ich müsste ehrlicherweise sagen, dass ich, so sehr ich jetzt im Nachhinein sage, das hat sich irgendwo dann ganz natürlich und logisch angefühlt. Aber ich habe auch jedes Jahr Erfahrungen gemacht, die mich mit großem Zweifel eigentlich verunsichert haben, wo ich dann mir oft auch gedacht habe, so und jetzt dreht es endgültig aus, ich halte diesen Kindergarten nicht aus, wir sind doch erwachsene Menschen, warum jetzt diese Lächerlichkeiten. Das gehört eben auch zum Leben dazu.
Können Sie uns da ein bisschen teilhaben lassen an dem Kindergarten?
Also besser nicht. Es sind Menschlichkeiten, die es eben gibt. Ich müsste hier natürlich auch konkret Mitbrüder nennen.
Aber das heißt, es kracht auch ganz ordentlich im Kloster mitunter oder man ärgert sich übereinander und man hat schlechte Tage und ganz schlechte Tage und so viele auf einmal auch noch.
Ja, selbstverständlich. Also das ist auch heute noch so, ganz natürlich. Nehmen wir das Beispiel Corona. Es gibt einfach Mitbrüder, die sehen das nicht ein, dass man eben Maßnahmen einhalten muss und Auflagen. Und die deuten das dann eher vielleicht sogar noch mit mangelndem Glauben oder mangelndem Gottvertrauen. Das ist natürlich, glaubt man eigentlich nicht als vernünftiger Mensch des 21. Jahrhunderts, dass das noch möglich ist. Ja. Und trotzdem ist es eine Realität. Und ich muss diesen Mitbruder natürlich auch ernst nehmen. Der ist wirklich davon überzeugt. Es ist nun einmal so. Ja. Aber es zeigt, dass im Kloster und zumal im benediktinischen Kloster, aber das gilt natürlich genauso für was weiß ich, also die jesuitische oder die franziskanische Spiritualität, wir sind natürlich Individuen. Ja? Und der heilige Benedikt sagt sogar, der Abt muss der Eigenart der vielen dienen. Ja? Also er muss auf der einen Seite die unterschiedlichsten Charaktere unter einen Hut bringen und möglichst ausgleichend eben wirken, dass sich alle angenommen und ernst genommen fühlen, aber dass sozusagen der Wunschgedanke nach Uniformität, ja, was ja dann so schön ausschaut, wenn eine ganze Reihe von Mönchen in Prozession in die Kirche einzieht, das sind ganz starke Bilder, die wir im Kopf haben und die wir gar nicht rausbringen. Aber diese Bilder, die zeigen ja dann schon eine etwas geschönte oder frisierte Wirklichkeit. Wir sind ganz unterschiedlich begabt, ganz unterschiedlich motiviert und doch haben wir so dieses eine Ziel, wir wollen Gott suchen in Gemeinschaft. Da ist in gleicher Weise diese Sehnsucht da nach Einheit und nach Gemeinschaft, aber eben auch das Bedürfnis, individuell, unverwechselbar, schrullig zu sein. Ja.
Sie haben jetzt schon Corona angesprochen. Jetzt dauert es doch schon für eigentlich für alle, aber für manche noch länger als für andere. Sie haben selbst schon gesagt, das zieht sich bis ins Kloster hinein, also diese unterschiedlichen Zugänge und auch die unterschiedlichen Narrative. Wie würden Sie denn den Weg beschreiben, den Sie in dieser Zeit einerseits für Ihre Klostergemeinschaft zu gehen versuchen, und welche Botschaft haben Sie denn für die Menschen, ich will jetzt nicht sagen draußen, aber für die vielen, die sich halt auch aus dem einen oder anderen Grund wirklich sehr schwer schon tun mit dieser Situation?
Vielleicht ist in den letzten Jahrzehnten ein gewisses Missverständnis oder hat sich also breit gemacht, dass wir alles machen können, dass wir uns gegen alles versichern können, dass der wissenschaftliche und soziale Fortschritt alle Plagen, alle Probleme dieser Welt zumindest ansatzweise eben besiegen kann. Corona zeigt uns eben, dass wir nach wie vor ausgeliefert sind einer Welt, in der eben nicht alles machbar ist. Und ich würde das jetzt auch nicht nur negativ sehen, sondern im Gegenteil, da sind wir wieder auf Werte gestoßen worden, unfreiwillig, aber eben doch sehr lehrreich, dass Gemeinschaft, Nähe wichtig ist, aber dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass ich vor allem kein Recht darauf habe. Ja. Ich muss natürlich meine Mitmenschen mit einbeziehen, ich muss ihn auch schützen gegen die Infizierung durch dieses Virus, von dem wir so vieles noch nicht wissen. Ja. Und das macht es ja so herausfordernd, dass wir natürlich jetzt schon viele Kenntnisse haben, aber dass man auch vor allem es einfach noch nicht glauben, dass wir das noch lange nicht ausgeforscht haben. Ja. Es gibt Menschen, die reagieren auf dieses Virus sofort mit Symptomen, und es gibt andere, die zeigen eben keine Symptome. Es scheint so zu sein, dass die Inkubationszeit beim einen sehr schnell verläuft und beim anderen langsam. Es gibt uns Rätsel auf, wo habe ich denn das überhaupt mir eingefangen? Und das verunsichert uns total. Ja. Das ist das eine, das erschüttert uns. Auf der anderen Seite zeigt uns dann doch auch, also gelebte Solidarität heißt, ich nehme jetzt wirklich Rücksicht auf den anderen. Ich nehme mich jetzt zurück. Ich muss nicht immer alles gleich abfeiern. Ja. Also es scheint ja so zu sein, dass in vielen privaten Festeln, also vielleicht in einem Partykeller oder wo auch immer, ich will niemandem zu nahe treten, aber dass dort eben eine vielleicht feuchtfröhliche Dampfstimmung herrscht, wo sich dann viel schneller diese Aerosole eben verteilen und wo man sich dann infizieren kann. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir da fürs eigene Leben und für das, was eben Leben heißt, sehr viel lernen können.
Wie sind Sie denn als Gemeinschaft bisher durch die Krise gekommen? Hat es auch schon Fälle gegeben oder waren Sie schon mal in Quarantäne, weil Sie irgendjemanden gekannt haben, der selbst infiziert war?
Es hat einen Fall gegeben, dass ein Mitarbeiter von uns positiv getestet wurde. Wir wurden daraufhin alle auch einmal getestet, also Gott sei Dank waren wir alle negativ. Also uns hat bis jetzt, Gott sei Dank, kein Fall, also jetzt unmittelbar betroffen. Aber natürlich kennen wir viele Menschen, wo das der Fall war. Ich würde so sagen, für uns als Gemeinschaft war das eigentlich eine sehr schöne Zeit. Wir sind als eine große Familie, wir sind im Haus zwischen 16 und 18 Personen. Wir hatten alle unsere Liturgien, unser Gebet, das, was uns also jetzt als religiöse, klösterliche Gemeinschaft eben ausmacht, das konnten wir alles eigentlich vollziehen. Insofern hatten wir geradezu ideale Rahmenbedingungen. Also wir haben sogar das Gegenteil feststellen können. Es ist viel intensiver gewesen. Alle Mitbrüder waren plötzlich da und hatten nicht Außentermine. Das hat uns sehr viel Kraft gegeben. Und dann kam der Sommer, dann wurde es also etwas lockerer. Dann waren auch die Festspiele. Das heißt, das Leben hat also hier eigentlich relativ normale Züge angenommen. Dass es jetzt im Herbst eben wieder etwas gefährlicher in Anführungszeichen wird, das macht uns eben bewusst, dass wir das, auch wenn wir es anders wollten, uns das einfach nicht gelingt. Ja? Und wir haben es nicht in der Hand. Es hat uns einen gewissen digitalen Schwung gegeben, also jetzt auch hier mal was voranzubringen, Videokonferenzen zu organisieren. Es hat die viele Reisetätigkeit, die man halt sonst so hat, weil man meint, man muss alles also vor Ort und analog abwickeln. Das hat dem auch einen Dämpfer gegeben. Es macht mich sehr nachdenklich, dass natürlich auch die einen oder anderen, also das merkt man vielleicht eher in den Pfarreien, aber nicht jetzt bei uns in der Klosterkirche, also treue Messbesucher mit eher fortgeschrittenem Alter, die dann plötzlich sagen, naja, es ist vielleicht tatsächlich besser, angenehmer, über den Bildschirm an einer Feier teilzunehmen. Bei uns als Klostergemeinschaft, wir sind natürlich etwas Ungewöhnliches und insofern auch attraktiv. Ich würde jetzt nicht sagen können, dass wir also einen erheblichen Rückgang der Messbesucher oder so feststellen könnten. Im Gegenteil, also die Menschen waren sehr dankbar, dass das bei uns geht. Wir haben aber eine ganz strikte Trennung zwischen dem Presbyterium, also wo die Mönchsgemeinschaft eben ist, und dem Langschiff der Kirche. Also und da merkt man halt diese große unsichtbare Trennlinie, wenn man die Chorschranke überschreitet, dann muss man einfach den Mundschutz wieder aufsetzen. Und wenn wir durch das Kirchenschiff ziehen und dann ins Presbyterium ein sind, dann nehmen wir Mönche den Mundschutz wieder ab. Das zeigt eben doch, dass es einen großen Unterschied gibt, jetzt weniger zwischen Laien und Klerikern, aber sagen wir, zwischen den einen Menschen, die eine Gemeinschaft haben, die sich dort auch geborgen fühlen dürfen, und den anderen, die eben sehr alleine dann dastehen. Das ist, glaube ich, schon ein großes Problem, dass das vielen Leuten jetzt bewusst wird.
Sie sind ja eben nicht nur die Gemeinschaft hier für sich, sondern Sie haben auch sehr viele seelsorgliche Aufgaben im Pfarren, eben auch hier im Kloster für Menschen, die von außen kommen. Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber wie sehr sind Sie durch Corona denn da in Ihren Aufgaben eingeschränkt oder müssen neue Wege suchen und gehen? Wie zum Beispiel, wie stellen Sie sich vor, wie werden Sie Advent und Weihnachten feiern? Also nicht jetzt untereinander, sondern auch für und mit den Menschen.
Also ich glaube, dass die Mitbrüder, die in der Seelsorge tätig sind, also hier schon sehr kreativ sind und sich auch Gedanken machen. Die haben auch viele Wege und Mittel gefunden, auch während des Lockdowns, also irgendwie doch auch präsent zu sein. Ehrlich gesagt, ich persönlich hatte noch keine Zeit, mir da größere Gedanken machen zu können. Aber ich bin überzeugt, dass wir die richtigen Wege finden werden, auch wenn ich das jetzt eben im Oktober noch nicht sagen kann, wie das dann also im Dezember aussieht. Aber das können wir ja alle letztlich nicht. Ich habe aber das Vertrauen, dass wir hier wieder ja, vernünftige, aber auch eben beherzte Wege finden, dass wir bei den Menschen ankommen. das Bedürfnis nach Nähe, das Bedürfnis nach Geborgenheit, das Bedürfnis nach Menschwerdung, das feiern wir ja an Weihnachten, das ist viel stärker, als dass es durch irgendwelche Maßnahmen, die hygienischer Art sind, eben zerstört werden könnte. Aber wie es konkret ausschaut, das weiß ich noch nicht.
Jetzt muss ich eine Frage einschieben, die wollte ich schon vorher stellen, da habe ich sie vergessen. Haben Sie sich den Namen Korbinian selbst ausgesucht? Ist Ihnen der zugeteilt worden? Wie kommt man bei den Benediktinern zum Ordensnamen?
Ja, heute ist es ein bisschen anders, aber im Jahr 1987 war es in unserem Kloster noch so, dass man grundsätzlich einen neuen Namen bekam. Der sollte ein bisschen auch Programm sein und sollte auch ein Stück Lebenswende ausdrücken. Mein Taufname ist Georg, der ist natürlich auch gültig und vor dem Gesetz bin ich nach wie vor der Georg Birnbacher. Es war bei uns damals so, dass man drei Namensvorschläge dem Abt präsentieren konnte und der Abt konnte dann einen von diesen drei nehmen. Wenn ihm keiner gefallen hat, hätte er auch theoretisch einen ganz anderen Namen geben können. Ich habe drei Namen ausgewählt, da war der Korbinian auch dabei und die beiden anderen Namen, die waren so unmöglich, dass ich gehofft habe, dass die wird er mal wohl nie geben können.
Das hätte man in die Hose gehen können, oder?
Dann wäre ich aber auch zufrieden gewesen. Dann wäre, ich kann diese drei Namen jetzt einmal mal sagen. Also der Korbinian war natürlich der Erstgenannte. Warum? Weil es mein Diözesanpatron war und weil ich mit dem Korbiniansfest, das ist ein großes Jugendfestival, da hat es die katholische Kirche noch immer geschafft, mitten im November, ja, so an die 40.000, 50.000 Jugendliche zu einer Jugendwallfahrt zu bewegen, so ein ganzes Wochenende lang in Freising. Das hat mich sehr geprägt und man kriegt ja immer so einen symbolischen Namen. Ich war ja immerhin so eine Art Transfuger, ein Überläufer von der Erzdiözese München und Freising eben zur Erzdiözese Salzburg. Das war das eine. Dann habe ich mir aber noch einen anderen Namen ausgesucht. Ich bin nach dem Grundsatz ausgegangen, einen großen bayerischen Heiligen, sozusagen meine Heimat, eine Reminiszenz an die Vergangenheit, einen großen Ordensheiligen und einen großen St. Petrischen Heiligen. Unser Kloster St. Peter hat ja auch eine ganze Reihe von Heiligen und Hausheiligen. Und da wäre eben der St. Petrische Heilige, der Heilige Amandus, Bischof von Maastricht gewesen, der mit unserer Frühzeit sehr viel zu tun hat. Wir haben auch die Reliquien des heiligen Amandus eben bei uns. Das heißt übersetzt der zu Liebende, das ist auch ein schönes Programm. Aber ich wusste, dass es einen ehemaligen Mitbruder gab, der den Namen hatte. Und es ist bei uns üblich, wenn ein ewiger Profess, also ein Mönch, der schon einmal versprochen hat, das Kloster nicht mehr zu verlassen ist, aber dann doch verlassen hat, dass dieser Name, solange der lebt, nicht mehr vergeben wird. Also das war der Amandus. Und der dritte noch ausstehende Name wäre ein großer Ordensheiliger gewesen. Ja, für die Benediktiner ist Cluny ein ganz wichtiges Kloster und einer der ganz großen Äbte von Cluny war der heilige Odilo. Da gibt es aber auch noch einen autobiografischen Konnex. Dass ich nach St. Peter gegangen bin, das muss man wohl den lieben Gott zuschreiben. Aber dass ich Benediktiner geworden bin, das muss ich dem mittlerweile verstorbenen Abt Odilo Lechner von München St. Bonifaz zuschreiben. Der hat mich begleitet auf diesem Weg. Ich war von ihm sehr fasziniert, aber ich habe eigentlich nicht daran gedacht, Benediktiner zu werden. Und es kam dann doch so. Ja. Ich habe ihm irgendwann einmal sagen müssen, ja, also nein, ich will eigentlich gar nicht ins Kloster. Aber ich habe ihn sozusagen bei dieser Namenswahl noch einmal in Erinnerung gerufen. Und der Name Odilo, eben Odilo Lechner war unter anderem mein Universitätsassistent hier in Salzburg, also hier wohl bekannt. Und er hat sich auch gefreut, dass ich, wenn schon nicht in sein Kloster, dann in dieses Kloster eben hier in Salzburg eintrete. Aber ich habe gewusst, das klingt so merkwürdig, diesen Namen wird man mir wohl kaum geben.
Diesen Namen wählt man oder versucht man dann auch mitzugestalten vor der ewigen Profess oder bekommt man den schon früher oder kann man auch mal wechseln, wenn es wirklich nichts wird? Oder?
Nein, also wechseln kann man nicht, obwohl es auch einmal eine Phase gegeben hat, aber das war mal nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also das ist ja nicht ganz so unproblematisch mit diesem Namenswechsel. Also ein großer Vorwurf, der ja vor allem von der Reformation und oder von den Reformatoren gerade dem Mönchstand gegenüber gemacht wurde, besteht ja darin, dass man sozusagen die Mönchswerdung als eine Art zweite Taufe missverstanden hat. Also das ist natürlich nicht intendiert, aber eine Conversio, eine Bekehrung, das ist schon intendiert. Und da mag das also durchaus sinnvoll sein, eben das auch mittels eines anderen neuen Namens, der, wie gesagt, auch ein Stück weit Programm ist, dass man das so gestaltet. Man hat dann, wie schon angedeutet, nach dem Zweiten Vatikanum auch einmal gesagt, naja, aber das Entscheidende ist schon die Taufe und es ist ja auch in anderen Kulturkreisen durchaus üblich, dass man keinen anderen Namen vergibt und dann bleibt es halt der Georg oder in was weiß ich, in Frankreich eben dann der Georges oder der Giorgio in Italien. Mit der anderen Problematik, dass es dann vielleicht im Kloster drei Mitbrüder des gleichen Namens gibt. Ja. Also man spricht sich ja schon mit dem Vornamen an und nicht mit dem Nachnamen und signalisiert damit natürlich auch eine gewisse Vertrautheit in einer Gemeinschaft. Ich würde so sagen, dass die eine wie die andere Form also Vorteile hat. Für uns in St. Peter ist es also derzeit so, wenn ein Mitbruder als Kandidat, als Postulant kommt und es also tatsächlich auch zu einer Einkleidung, also zum Beginn des Noviziates kommt, dann spricht man natürlich auch über Namen, aber das ist ein Gespräch, das offen ist, wenn ein Mitbruder, ich durfte jetzt doch einige auch einkleiden im Laufe meiner Amtszeit, aber kein einziger hat also von sich aus darauf bestanden, dass er den Namen behalten will. Aber andere Mitbrüder vor circa 20, 25 Jahren, die haben dann ganz bewusst ihren Taufnamen behalten. Ja? Aber es ist ein Glücksfall, dass die Namen jetzt nicht anders vorhanden waren in unserer Gemeinschaft.
Wie viele Mitbrüder durften Sie denn schon einkleiden, beziehungsweise wie groß ist denn Ihre Gemeinschaft derzeit?
Die Gemeinschaft hat derzeit 22 Mönche und ich habe ja, 6 Mitbrüder sozusagen einkleiden dürfen. Das ist eigentlich, und sie sind also bis auf einen eigentlich alle geblieben.
Geh mal davon aus, wenn man in eine Gemeinschaft eintritt, dann hat man nicht vor, Abt dieser Gemeinschaft zu werden. Wenn man es doch hat, ist man wahrscheinlich nicht richtig bei dieser Gemeinschaft. Aber wie sind Sie denn, Sie sind 2013 Erzabt geworden, wie war denn das bei Ihnen? Vermutlich ist es auch eine Art Hineinwachsen in das Amt. Sind Sie schon ganz angekommen? Ja, gibt es Sachen, die man natürlich immer noch besser machen könnte, weniger gut. Wie legen Sie Amt grundsätzlich an? Sind Sie eher der Strenge oder eher der nicht ganz so Strenge? Wie läuft denn das so bei Ihnen?
Das ist also jetzt eine sehr komplexe Frage. Ich würde mal so sagen, ganz am Anfang denkt man überhaupt nicht an das, was man vielleicht einmal für eine Aufgabe, für ein Amt dauerhaft eben in einem Kloster einnehmen würde. Sondern man möchte einfach einmal hineinwachsen, hineinkommen. Und da ist einfach schon so viel einfach an Ausbildung, dass man darüber eigentlich sich keine großen Gedanken machen kann. Es kommt dann die Phase, also nach der ewigen Professur und nach der Priesterweihe, da reflektiert man dann schon noch ein bisschen mehr drüber, ja, wohin soll es denn gehen, soll das dann alles sein, weil bisher war ja immer wieder was Neues und dann ist ja relativ unspektakulär im Kloster. Ja. Wir haben eine Tagesordnung, die ist ja auch sehr ziemlich ähnlich, also wir unterscheiden zwischen Sonn- und Feiertagen und eben Werktagen und da kommt für manchen vielleicht dann auch so eine Art Lagerkoller, die dann sagen, also wir hatten dieses Phänomen auch in unserem Kloster, dass kaum war die ewige Profess sozusagen versprochen, ging einem die Tragweite auf und dann stiegen auch gleichzeitig die Grausbirnen auf und dann hat man so das Gefühl, das war jetzt mein ganzes Leben und jetzt habe ich vielleicht doch was verpasst und dann kommt irgendein Mensch tritt in mein Leben, der verzaubert mich und ja, dann verliebt man sich und es kommt ja alles vor und ist alles menschlich. Aber so eine klassische Karriereplanung gibt es nicht. Ich gebe allerdings zu, dass ich also in einer früheren Zeit, also noch lange bevor das überhaupt am Horizont aufgetaucht ist, dass man vielleicht auch Abt werden könnte, weil einige einen dann auch vorschlagen oder so. Da habe ich mir manchmal gedacht, eher als Kritik an meinen Oberen, ja, das könnte ich, oder ich würde das ganz anders machen und das könnte ich aber besser machen. Ja, das gebe ich schon zu, das habe ich aber auch damals auch den betreffenden Leuten immer auch gesagt. Ja, aber weniger jetzt in dieser Absicht, ich muss jetzt diesen Karriereschritt unbedingt erklimmen, ja, oder muss mich da so drauf handeln. Und man wird dann, oder in meinem Fall war das so, ich wurde dann Prior. Der Prior ist der Stellvertreter des Abtes. Das ist derjenige, der sehr viel Unangenehmes auch zu erledigen hat. Es ist eine undankbare Aufgabe, weil wenn es gut geht, dankt dir niemand. Wenn es schlecht geht, bist du natürlich schuld. Der Abt hat eher so die Position, der gütige Vater, der schwebt über allen. Und das ist auch richtig so. Ja. Aber in dieser Zeit als Prior ist mir schon auch bewusst geworden, was für eine wahnsinnige Verantwortung das eigentlich ist als Abt. Ja. Und ich war froh, dass ich das eben nicht bin. Da habe ich mich lieber prügeln lassen und habe das also ertragen, dass man halt jetzt nicht unbedingt groß sich dafür etwas bedankt. Aber ich war auch entlastet vor dieser endgültigen Entscheidung. Und ja, es ist aber dann trotzdem irgendwie so passiert, dass es so geworden ist. Und dann habe ich also das auch angenommen. Ich war relativ verwundert, weil es war eine ganz spezielle Situation. Und so Abtswahlen, das läuft auch nicht immer ganz so klar. Ich habe letztlich dann das annehmen müssen und in diesem Bewusstsein jetzt muss ich, Gott sei Dank ist das ja in meinem Fall eine Amtszeit, also es ist auch jetzt eher ein Ende in Sicht, sodass man da nicht jetzt ein lebenslängliches Urteil hat. Ich bin überzeugt, dass wir ohnehin nur gemeinsam einen Weg gehen können. Ich bin überzeugt, dass der Schlüssel eigentlich die gute Kommunikation ist. Das ist auch mein Wahlspruch damals gewesen. Communicantes semper tecum, als Anteilhabende, als Kommunizierende immer doch auf dieses Du, das also in dem Fall also Christus oder eben auch der Mitbruder ist, ausgerichtet zu sein. Also dass man einerseits diese horizontale Verbindung untereinander hat und hier also einfach gut koordinieren muss und gut organisieren muss. Auf der anderen Seite ist die Vertikale, das ist das Geschenk, das ist die Gnade, da kann ich nichts machen. Aber das ist auch irgendwo so der Trost. Ja. Und so ist es mir eigentlich geschenkt worden, dass, ich weiß nicht, wie ich das verdient habe, aber es sind eben junge Leute gekommen, es sind vernünftige Leute gekommen, wir haben sie auch halten können. Man hat also gemerkt, es kann sich ein Kloster auch verändern. Wir hatten vorher eine relativ schwierige Zeit, aber wir sind eben nicht davongelaufen, sondern sind dabei geblieben. Und das, denke ich, ist ganz entscheidend für die Entwicklung einer Gemeinschaft. Die bleibt ja nie einfach nur so stehen. Oder wenn obere oder klösterliche Kapitel, Entscheidungsträger, wie auch immer, der Meinung sind, es muss genau so sein. Ja? Und man darf da überhaupt nicht abweichen und es darf keine Bewegung und keine Veränderung geben, dann ist das schon derart einzementiert, dass es eben dann auch zugrunde geht.
Wie erklären Sie sich oder kann man es überhaupt erklären? Es gibt manche, wenige Klöster, die haben sehr viel Nachwuchs, die boomen sogar. Dann gibt es andere, da würde ich jetzt mal vielleicht St. Peter auch dazugeben, ganz ordentlich. Und dann gibt es doch auch sehr viele Klöster mit so gut wie gar keinem Nachwuchs mehr. Warum ist das so?
Das ist sehr schwierig zu beantworten. Es wäre unfair, behaupten zu wollen, ja, da wo es halt einfach alles schief geht oder wo man dass sozusagen der ausbleibende Nachwuchs sozusagen eine Strafe für das Handeln ist. Ich kenne viele wirklich fantastische Oberinnen, die machen ihre Sache gut, die Gemeinschaft lebt überzeugend, ein Charisma, und es ist trotzdem nicht geschenkt. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich kann mir es aber auch nicht erklären, warum manche boomen, ja? Das muss man auch sagen, wo genauso zumindest für die Insider auch die Schwachstellen sehr offensichtlich sind, ja? Und wo man auch kommen sieht, da wird es vielleicht dann einmal in einigen Jahren oder Jahrzehnten ganz gewaltig im Gebälk knirschen. Das kann man auch schon, ohne ein Prophet sein zu wollen, voraussagen. Was meines Erachtens aber doch ganz entscheidend ist, man muss, heute sagt man gerne, authentisch sein, also glaubhaft und glaubwürdig sein, dass das Reden und das Tun übereinstimmt. Also das wird man beim heiligen Benedikt sehr oft finden in seiner Regel, die ist eben nicht so hochstilisiert, dass da ein unerreichbares Ideal sozusagen skizziert und als Motivationspunkt irgendwo am weit entfernten Horizont skizziert worden wäre, sondern diese Regel zeichnet sich aus durch eine Alltagstauglichkeit, durch einen Realitätssinn, ja, durch, ich würde sogar sagen, einen gewissen Mutterwitz, der einfach auch zeigt, naja, es gibt immer die hehren, die großen, die edlen Gedanken und dann gibt es doch auch den lächerlichen oder schwachen und hinfälligen Menschen. Aber liebenswürdig ist dieser Mensch vor allem deswegen, weil er auch Schwächen hat. Ja. Denke, oder ich formuliere das gerne sehr oft, der heilige Benedikt beschreibt in seiner Regel beides. Ja. Die Schwächen und den Schwachen. Ja. Also der Mitbruder, der schwach ist, ja, und halt seine Menschlichkeit auch nicht so verstellen kann, dass er halt ein ganz anderer ist, sondern der muss mit diesen Grenzen leben. Und manchmal sind es aber auch Haltungen. Ja. Und man muss, denke ich, wirklich beides in einem Gleichgewicht halten, um hier lebendig zu bleiben. Also wenn ein Kloster irgendwo den Eindruck erweckt, hier kann sich nichts entwickeln oder hier habe ich ja keine Chance, dass ich hier leben kann, weil ich kann mich nicht ein Leben lang so verstellen, das bin ich nicht. Ja. Also darum kann ich nur alle ermutigen, mit diesen Schwächen ganz bewusst in so eine Gemeinschaft zu gehen und das auch anzubieten. Ja. Und auch die aufnehmenden Gemeinschaften, die müssen auch, wie es der Benedikt sagt, dankbar sein, dass jemand kommt. Es könnte ja sein, dass Christus genau den deswegen zu uns geschickt hat, also er sagt sogar ein Jüngerer oder ein neuer Mitbruder, um uns aufzuzeigen, was eigentlich der Weg Gottes ist. Ja. Wir glauben eben immer alles selber irgendwo in der Hand halten zu müssen und dass Entwicklung eben nicht stattfinden darf. Ja. Einerseits muss man selbstverständlich gegen diese Welt Kurs halten. Ja. Also wir wollen ja ganz bewusst eine Gegenwelt sein. Ja. Aber das darf auch nicht so apodiktisch und so beinhart sein, dass das einfach nicht mehr lebbar ist.
Wir müssen schon langsam zum Schluss kommen. Ich hätte noch so viele Fragen. Ein paar kleine möchte ich doch noch stellen. Ein Thema, das die Kirche seit ungefähr 10 Jahren jetzt doch verstärkt beutelt und auch ihr Stift war davon ja betroffen, das ist die Missbrauchskrise. Sie sind davon ja auch als Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz insofern betroffen, dass Sie natürlich mit dieser Materie auch verstärkt zu tun haben. Wie ist denn zum einen das Stift St. Peter mit dieser Thematik und Problematik umgegangen und wie würden Sie hier österreichweit die Situation der Orden beurteilen?
Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, einmal die Perspektive aufzumachen, eben aus der Sicht des Betroffenen. Ja. Es gibt mittlerweile viele Betroffene, die wollen sich nicht mehr als Opfer sehen oder wollen nicht so genannt werden. Aber was mir klar geworden ist, das ist, dass Klöster oder auch die Kirche als Institution wahrgenommen worden sind als eine Welt, die sich, eine eigene Welt, die sich abschottet von dem anderen, von der normalen Welt. Und dass hinter diesen Mauern, also man kann nicht hinter diese Mauern, hinter diese klösterlichen Klausurmauern hinein. Das hat mir ein Betroffener mal gesagt und da ist mir eine Welt aufgegangen. Das stimmt. Also wir sprechen auch heute sehr oft davon, dass das auch ein Stück weit systemimmanent ist. Ja. Wenn man sich zu perfekt und zu abgehoben inszeniert, dann glaubt man ja am Schluss tatsächlich, dass einem nichts was anhaben kann. Ja. Missbrauch ist natürlich in erster Linie immer Machtmissbrauch. Das kann körperlich, psychisch, sexuell konnotiert sein. Und hat sich Gott sei Dank, denke ich, in diesen letzten 10 Jahren, wo wir hier auch aktiv in der Aufarbeitung und natürlich auch in der Prävention tätig sind, Gott sei Dank vieles geändert. Vor allem sind heute die Menschen mutiger und können das auch verbalisieren. Menschen, die hier massiv geschädigt worden sind, denen hat man ja ein zweites Mal noch Missbrauch mehr oder weniger angetan, indem man mehr oder weniger verlangt hat, dass sie das alles noch einmal wieder erzählen und dass sie das belegen. Und das ist das Erleben von Schmerzen und von Terror, das möchte man niemandem zumuten. Ja. Ich will nicht behaupten, dass wir das alles super und bestens aufgearbeitet haben. Das bleibt ganz dünnes Eis und es soll es auch bleiben. Und die Kirche wird gut daran tun, also hier nicht aus dem Opferschutz auszusteigen, auch wenn natürlich auch Zeichen jetzt in eine Richtung gehen, wo natürlich einfach ist, ja, wir haben jetzt diese alten Fälle, also diese Kommission wurde ja zum Beispiel deswegen gegründet, um Fälle, die juristisch verjährt sind, dass man da also noch eine Chance findet. Und
Sie sprechen jetzt die sogenannte Klasnik-Kommission an.
Ja, die Opferschutzkommission. Und da gibt es ja unterschiedliche Zugänge. Und das soll eben ein freier Zugang sein. Ich glaube, dass die alten Fälle schön langsam an ein Ende kommen. Das kann man also jetzt zahlenmäßig auch ein bisschen belegen. Aber wir werden natürlich in einer anderen Weise hier dafür einstehen müssen und sozusagen auch in der eigenen Institution, Kirche oder Kloster, Diözese oder wie auch immer das dann organisiert ist, dass es solche Ombudsstellen eben auch gibt und dass die unbedingt auch erhalten bleiben. Ich hoffe natürlich, dass möglichst wenig davon Gebrauch gemacht werden muss, ja. Ich denke schon, dass sich das Bewusstsein auch etwas ändert. Wenn man die Kirche so als Societas Perfecta stilisiert, also die böse, böse Welt da draußen und wir, bei uns ist alles in Ordnung. Das ist eben das, was der Kirche jetzt ja auch sehr, sehr stark eben auf den Kopf fällt, dass wenn dann doch in so einer hochstilisierten, inszenierten Welt dann sehr wohl das Böse und der Machtmissbrauch stattfindet, dann ist die Fallhöhe natürlich umso so größer. Und da denke ich, sind wir, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Und ich, dank der Prävention eigentlich auch und dank der des Bewusstmachens, man kann sich auch wehren gegen so eine Übermacht. Ja. Kirche steht heute nicht mehr so mächtig da und bin mir auch im Klaren, also es ist ja nicht nur die Kirche, diese Machtgebäude, die können in einer Firma oder in einem Sportverein oder was auch immer genauso da sein. Ja. Bei einer Institutionen wie der Kirche, die natürlich auch für Gerechtigkeit und Frieden und Moral eben steht, ist das eben doppelt schwierig. Ja. Aber wir können sowieso nichts ändern, wir müssen mit dem leben und wir müssen eben einfach Bedingungen schaffen, die solch grauenhafte Erlebnisse, die manche leider auch eben im Umfeld der Kirche machen mussten, dass das nicht mehr der Fall ist.
Sie sind Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz. Es ist schwierig, das zu beschreiben, aber es ist so eine Art Dachverband aller Ordensgemeinschaften, sowohl der Männer- als auch der Frauenorden. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Und Sie haben sich gemeinsam mit der zweiten Vorsitzenden, der Schwester Franziska Bruckner, in den letzten Monaten doch einige Male zu gesellschaftspolitischen Fragen, sei es Sterbehilfe oder die Geschichte mit den Flüchtlingen auf Moria, doch sehr pointiert auch öffentlich zu Wort gemeldet. Ich würde mir persönlich wünschen, Sie machen das noch viel öfter. Die Frage zielt aber dahingehend, wie sehen Sie denn Ihre Aufgabe als Vorsitzender? Quasi der Chef, oben drüber sind Sie irgendwie nicht, aber ein bisschen doch, der Sprecher sind Sie auf alle Fälle, sonst würde ich jetzt auch nicht hier bei Ihnen sein. Haben Sie schon Ihre Rolle in diesem Fall gefunden?
Ich glaube, dass ich die Rolle noch nicht gefunden habe. Aber Sie haben recht, also ich würde mich am ehesten als Sprecher beschreiben. Ich bin Oberer meines Klosters, ja. Da bin ich also dafür verantwortlich. Diese Funktion als Vorsitzender, die ist eben auch eher sehr überraschend auf mich zugekommen. Man muss bedenken, damit repräsentieren die Schwester Franziska und ich 192 ganz unterschiedliche Gemeinschaften. Und da ist das Spektrum sehr, sehr bunt. Das ist ein bunter Strauß. Hier eine einheitliche Linie zu finden, ist eine große Herausforderung. Natürlich versuchen wir das.
Kann man auch sagen, unmöglich?
Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist ein Prozess, den man eben auch gemeinsam gehen muss. Also wenn man jetzt also dem Missverständnis aufsitzen würde und meint, ja, jetzt bin ich das endlich und was ich sage, das haben jetzt die anderen sozusagen nachzumachen, sähe ich damit eigentlich also Konfliktpotenzial in die Einheit dieses Verbandes, dieses Zusammenschlusses dieser ganz unterschiedlichen Frauen- und Männerklöster. Wir haben teilweise ganz unterschiedliche Aufgaben und Charismen. Natürlich gibt es die einen, die durchaus auch sozialpolitisch oder so oder zu gesellschaftlichen Fragen ganz bewusst im Sinne ihres Charismas, ihrer Aufgabe, ihrer Pastoral sich dort auch immer äußern. Und das ist auch richtig so, aber das sollen ja die Einzelnen machen. Ja. Ich habe in der Vergangenheit natürlich auch festgestellt, dass wenn man das zu oft macht, ja, dann kann das einfach auch genau das Gegenteil auslösen, dass manche dann die Person der oder des Vorsitzenden dann angreifen und man dann aufgrund dieser einmal getroffenen falschen Aussage oder Positionierung, man dann also den Menschen auf das reduziert. Und damit würden wir uns sehr viele Möglichkeiten nehmen. Ich denke, damit etwas Kraft hat und aussagefähig ist, muss man sich so die schönen, klaren positionieren, das muss man sich erarbeiten. Ja. Man muss da auch rückfragen. Ja. Und das ist unser eigentliches Problem. Heute kann natürlich ein jeder auf Facebook oder auf Instagram seine Meinung natürlich irgendwo sehr schnell verbreiten. Aber ich möchte eigentlich nicht genau dasselbe machen wie die anderen auch, sondern es soll dann ja tatsächlich eine Botschaft sein, hinter der sich alle diese knapp 5000 Ordensleute, die es in Österreich gibt, die sollten sich damit identifizieren können und nicht, dass ein gehöriger Teil sich vielleicht darüber auch ärgern muss, dass, was weiß ich, der profilneurotische Vorsitzende jetzt wieder etwas da sozusagen in der Ego-Maschinerie in Gang setzt. Also da, glaube ich, muss man einfach vorsichtig sein. Aber es freut mich, wenn man eigentlich sich wünscht, wir sollten uns öfters äußern. Ja. Aber es darf auch nicht der Wortdurchfall sein. Damit die Botschaft ankommt, muss man sich vielleicht auch manchmal etwas rarer machen. Ja. Damit man dann darauf achtet, hoppla, jetzt ist aber wirklich was. Also wir haben das bei ganz zentralen Themen. Das eine ist das Flüchtlingsthema, Moria. Dort haben wir gesagt, gut, das ist etwas, das können wir, glaube ich, vertreten. Und bei Sterbehilfe oder sozusagen der gesetzliche Rahmen, auch das ist eine Grenze, die ist nicht irreversibel überschreitbar. Also das ist ganz wichtig, dass wir hier den richtigen Ton finden und das Anliegen als solches vermitteln. Ja. Wir wollen nicht sozusagen die Meinung vorgeben und so haben jetzt alle anderen zu reagieren.
Sie haben jetzt in etwa 5000 Ordensleute in Österreich angesprochen, 192 ganz bunte, ganz verschiedene, große, kleine Ordensgemeinschaften. Abschließende Frage, was ist denn das, was Sie alle gemeinsam verbindet und was sie dieser Welt auch weitergeben wollen.
Ich glaube, was uns verbindet, ist, dass wir alle Gott suchen, dass wir die Botschaft Jesu, das Evangelium, dass wir sichtbare Zeichen sein wollen für diese große Sehnsucht in unserer Welt und dass wir den Menschen damit auch ein Stück Hoffnung geben wollen in einer Situation, wo man vielleicht verzweifeln mag. Wir alle sind Menschen, die ja, ein Leben des Verzichtes eigentlich gewählt haben. Das macht man nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil wir glauben, dass das ein Zeichen ist, dass die Ernsthaftigkeit noch einmal unterstreicht. Zumindest die Kirche hält das nach wie vor hoch. Und ich glaube, auch wenn es echt und glaubwürdig gelebt wird, das impliziert, dass man eben auch Fehler macht und dass das vielleicht nicht alles so gelingt, aber summa summarum, dass man letztlich echt ist. Ja. Und recht viel mehr wollen wir eigentlich nicht. Jede Gemeinschaft hat andere Schwerpunkte, das soll auch so bleiben. Und ich glaube, wir repräsentieren als dieser Verbund der Ordensleute in Österreich einfach auch ein Stück Kirche. Wir sind nicht eine Gegenkirche zur Weltkirche oder zur diözesan verfassten Kirche, sondern wir gehören dazu. Wir haben vielleicht etwas andere Zugänge noch einmal, ja, aber das ist legitim. Jesus hat von uns nicht eine Uniformität oder einen Gleichschritt verlangt oder verordnet, sondern wir dürfen wir sein und sollten doch eben eine große Gemeinschaft werden. Dazu sind wir alle unterwegs, alle miteinander. Die Laien oder die sogenannten Laien, der Klerus, die Ordensleute. Und das, denke ich, ist eine schöne Herausforderung, die sollte uns doch einfach ermutigen, hier weiterzugehen. Das Produkt ist gut, wir brauchen uns nicht verstecken, aber manchmal hapert es eben in der Umsetzung.
Herr Erzabt Corbinian, vielen Dank für dieses so offene Gespräch. Dankeschön.
Danke.